Werbung.
This year, experience the NHL playoffs your way. Want to watch a single? Do or die Game 7, a full week of heavy-hitting back-and-forth series. Then check out Sling's 1-3 and 7-day passes. Watch the Chase for the Cup on ESPN and TNT, starting as low as $4.99. No long-term contracts or overpaying. Just live hockey at home or when you want it. Sling lets you do that. Visit sling.com to learn more.
Werbung Ende.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir sind auch heute wieder meine allseits geschätzten Kollegen Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Und Max Schletter. Max, servus.
Servus.
Es ist vollbracht. Die Blue Devils bleiben in der DL2. Punkt. Das war's. Wir hören uns wieder.
Bisschen was gibt's vielleicht noch zu beziehen.
Kleine Anekdote, kleine Anekdote. Ich habe den, glaube ich, ja in irgendeinem Text geschrieben. Es ist vollbracht, bla bla. Hab mir eine Zuschrift von einem katholischen Priester eingebracht, dass ich doch das bitte nicht in einem sportlichen Kontext nutzen soll. Es ist vollbracht. Das waren schließlich die letzten Worte Jesu am Kreuz, bevor er gestorben ist, und das sollte ich doch bitte nicht in einem sportlichen Kontext verwenden. Habe ich gesagt, naja, es war zwar jetzt nicht Karfreitag, aber es war immerhin der Karsamstag, Ostersamstag, man nenne es, wie man will, als die Blue Devils den Klassenerhalt geschafft haben. Aber das kleine Anekdote am Rande, ja, es ist vollbracht. Am Samstagabend.
War es dann soweit, hä?
Kurz vor 22.30 Uhr war es soweit.
Ich habe euch auf dem Eis rumhüpfen sehen, meine beiden Kollegen.
Ja, war kalt, aber schön.
Ja.
Max, wurde Bier geduscht?
Nicht so schön?
Na doch, ich habe da kein Problem damit.
Na, es war wirklich Erlösung, Erleichterung allen Ecken und Enden in der Hans-Schröpf-Arena. Als es endlich festgestanden hat, 5:1 Heimsieg gegen den ESV Kaufbeuren. Seriensieg 4:2 am Ende. Klassenerhalt in der DEL2. Das hat uns Bilder beschert, die man vorher auch so nicht hat kommen sehen. Also der krabbelnde Jürgen Rumrich. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, der die Raupe da anführt. Das trippende Daniel Schweiger war auch für die Damenwelt und für die Mitspieler ein schönes Amüsement auf dem Eis. Stimmung war ausgelassen, es wurde gefeiert, es wurde getrunken, es wurde gesungen, gelacht, geherzt. Also da hat man an einem ganzen Standort gesehen, was da für ein Druck am Kessel war. Das, man kann immer nur von außen erschätzen, jeder versucht es sportlich zu sehen, ja, es ist nur ein nächstes Spiel, dann gewinnen, bedeutet jetzt nichts und wir bleiben völlig bei uns, wir denken von Wechsel zu Wechsel, bla bla. Da war gewaltig Druck am Kessel und das hat man am Samstagabend gesehen, was da abgegangen ist. Ich glaube, die Jungs haben auch ordentlich einen aufgelegt danach. Kamen so nach der Verabschiedung von Kaufbeuren vor die Kurve und wollten feiern und knien sich alle so hin und du hast gemerkt, und Fabian Voigt wird immer unruhiger. Das hat dem zu lange gedauert und auf einmal, bevor irgendeine Feierlichkeit stattgefunden hat, hat er alle in die Kabine gewunken. Er hat gesagt, ab, Rückzug. Die Fans haben sich angeschaut, was geht jetzt? Er hat einfach Bier geholt. Also alle haben sich umgezogen, Trikot ausgezogen, legere Kleidung.
Ja, einer muss da drauf achten, was wichtig ist. Ja.
Dann wurde die Flüssigkeitszufuhr wieder geregelt.
Und dann kamen sie wieder.
Kamen sie wieder raus und dann ging es ab. Und dann wirklich jeder hatte dann Bier in der Hand. Sogar Frau Le Teng. Also jeder und jede, die am Eis war, Spielerfrauen, der Coach Alan Le Teng, hat er hier verraten, dass er dem bayerischen Bier durchaus was abgewinnen kann. Und ja, Erleichterung war riesig. Jürgen Rumrich auch mit uns dann im Gespräch. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, das greift zu kurz, aber so weit wollen wir jetzt noch nicht in die Analyse gehen.
Wollen wir etwas zurückschauen in der Chronologie? Max, du hast am Donnerstag einen kleinen Ausflug gemacht nach Kaufbeuren.
Ja, sehr schön war das. Ein
kurzer, wie lange es brauchst.
Also rückwärts ging es dann einigermaßen. Ich glaube, da waren es knapp 3 Stunden. Hinwärts bin ich aber wirklich schön in den Feiertagsverkehr.
Ja, Runde München, gell?
Das macht Spaß. Das war super. Da habe ich schon, also mehr als 3,5 waren es. Also ohne Pause.
Und das Spiel war ja auch ein bisschen länger.
War eigentlich ähnlich so lang. Also kommt von der Länge her hin.
Es ist, hat sich wenigstens gelohnt.
Ja, es war.
Aber erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also ich habe ja inbrünstig gehofft, dass die Blue Devils diese Serie da am grünen Donnerstag zumachen. Und sie waren ja auch recht nah dran. Es war kein Eishockey-Leckerbissen tatsächlich. Da hat man, finde ich, in dieser Serie noch am deutlichsten gesehen, warum die Mannschaften da stehen, wo sie wirklich stehen. Also es war einfach nicht schön anzuschauen. Spannend war es dafür. Es ging ja in die doppelte Overtime, wo die Blue Devils dann ein richtiges, mit Verlaub, Scheißtor kassieren und so das Spiel halt dann verlieren. Und ja, also der Spielverlauf, ja, es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden. Also,
gerade komm, du schaffst es.
In der ersten Overtime. Also,
fang doch mal vorne an.
Ja, es war einfach ein schlechtes Spiel. Kaufbeuren geht da in Überzahl in Führung. Eine völlig unnötige Strafe von Luca Gläser, die dann Joe Cassetti genutzt hat.
Wer auch sonst.
Ja, wer auch sonst, muss man in dieser Serie wirklich sagen. Und kurz darauf, aber ich glaube 5-6 Minuten später, dann Tyler Ward per Penalty ausgeglichen. Da war die Laune bei mir wieder besser dann. Sag ich ehrlich. Auf der Pressetribüne in Kaufbeuren. Aber ja, und dann hat man eigentlich minütlich zusehen können, wie einerseits beide Mannschaften immer mehr sich dem Druck bewusst geworden sind, um was es geht, und aber auch immer fertiger waren. Und die Qualität des Spiels hat minütlich abgenommen. In der Overtime war ich dann schon eigentlich soweit und sagen, jetzt gewinnen die Blue Devils als Luca Gläser. Ich glaube, Mitte der ersten Overtime allein aus gegnerische Tor zugesteuert, ist es aber dann irgendwie nicht ganz geschafft hat, den Puck im Tor unterzubringen, und so ging es dann weiter, und das Ergebnis ist dann bekannt. Ja, die Stimmung bei den Blue Devils war jetzt dann rund um die Kabine in den Katakomben nicht so besonders, ohne da jetzt auf genauere Details eingehen zu wollen. Alan Letang war es doch, ich habe es gerade geschrieben, war es doch der zweite herbe Rückschlag innerhalb von 48 Stunden, wollte aber von dem gar nichts wissen und war stoisch, hat gesagt, nein, nur ein Spiel, nächstes Spiel, wieder zu Hause, dann machen wir es klar, wir konzentrieren uns auf den nächsten Wechsel, etc., etc. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, ich war bei der Heimfahrt aus Kaufbeuren nicht doch auch ein wenig angesäuert, dass es noch nicht vorbei war.
Ja, wenn du über 80 Minuten, was war es, 84. war es dann, glaube ich, letztendlich, so ein Eiertor, so ein Gurkentor von Travis Turnbull auch noch fängst. Also, dass da wer jemals Sportler war, also da dann sofort im unmittelbaren Anschluss an die Partie zu sagen, ja, macht nichts, weiter geht's, Samstag, nächster Anlauf, dass da mal ein bisschen Frust sich aufbaut, dass da auch mal was raus muss, da muss auch mal Dampf ablassen. Aber das, glaube ich, war dann auch nötig, und fokussiert waren sie ja dann wieder.
Absolut.
Zwei Tage später. Auch das, und ich glaube, das ist aber auch der Fehlgedanke, auch das war kein sportlicher Leckerbissen. Also ich glaube, wer aber einen sportlichen Leckerbissen in der zweiten Playdowns-Runde erwartet, der ist da ein bisschen fehl am Platz.
Es ging ja für beide Teams letzten Endes ums Überleben.
Der Druck war enorm. Die Stimmung in der Hans-Schöpfer-Arena wieder bombastisch, ausverkauftes Haus. War echt toll, war ein tolles Ambiente. Spielverlauf dann natürlich für Weiden sehr, sehr positiv, auch weil, ich zitiere Fabian Rybnicki, wenn die Stürmer nicht treffen, dann müssen das eben die Verteidiger auch noch regeln. Doppelpack Fabian Rybnicki zum 2:0, Daniel Schweiger zum 3:0, drei Verteidiger haben da die Weichen gestellt. Ich habe mit Fabian Rybnicki dann auch kurz geplaudert, wann er denn das letzte Mal zweimal in einem Spiel getroffen hat, da musste er passen und hat die Gegenfrage gestellt, habe ich das überhaupt schon mal?
Ja, aber er hat sich das Richtige ausgesucht dafür, weil das war der Dosenöffner.
Absolut, und es war ja ein wunderschönes erstes Tor, schön in Knick da oben rein. Und es war, der Verlauf hat dann einfach gepasst, und der Knackpunkt war, 6 Minuten vor Schluss, glaube ich, der Anschlusstreffer war wieder Turnbull, oder?
Powerplay,
genau, 3-1. Das war so der Moment, da kann das Spiel nochmal kippen, und dann kam sofort der Todesstoß. Klingt dann blöd wieder, nicht, dass mir wieder ein katholischer Pfarrer da anschreibt. Für die Kaufbeulner, als in Überzahl Tyler Ward abzieht und Noah Samanski tippt den wunderbar rein. Und
den hat er das aus der Luft so runtergetippt.
Wunderbar, genau. Das ist, was Letang immer gefordert hat, vor Verkehr, vor dem Tor. Und da Das ist für mich die Kunst, also in dieser Geschwindigkeit die Dinge dann genauso zu treffen, das ist…
Also quasi im Torhüter die Sicht nehmen, Gegenspieler und, noch irritieren und dann genau, das Ding noch reintippen.
Und dann reintippen, aber auch perfekt getimt, ja, da den Schläger, das Handling, alles zu haben, perfekt. Zum richtigen Zeitpunkt, der perfekte Ablauf, 4-1, danach war die Messe gelesen, Empty Netter noch durch Tyler Ward und dann ging es los. Ich glaube, Luca Gläser war danach auf dem Eis, da war eine unübersichtliche Situation noch, die Uhr wurde angehalten und der Luca Gläser, lass die weiterlaufen, die Uhr, mach weiter, gestikuliert voll Richtung der Bank, der Zeitnehmerbank und dann wirklich die Zeit ist dann runtergelaufen, dann war Erlösung pur, alle zu Michael McNiven im Tor, haben den geherzt und ja, dann haben sie mal gezeigt, was in ihnen steckt, abseits des Eises.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Im Gegensatz zu den anderen Spielen dieser Serie hatte man, finde ich, am Samstag von Sekunde 1 an gefühlt keinen Zweifel, wer dieses Spiel gewinnen wird. Vom Auftreten her, von der, ja, einfach wie die Mannschaft sich auf dem Eis präsentiert hat und dann auch die Tore gemacht hat, finde ich, hatte ich am Samstag eigentlich auch bei dem 3-1 nicht wirklich Angst, dass das noch irgendwie kippen kann. Einfach weil die Blue Devils so da waren, in allen Facetten. Also das war für mich das erste Mal in dieser Serie so.
Weil auch Graufbeuren hat diese Minuten in den Knochen. Auch wenn die natürlich diesen Push, diesen emotionalen Push durch den Sieg zwei Tage vorher hatten. Aber, und ich glaube, wir treten niemandem zu nahe, wenn wir da mal sagen, Travis Turnbull ist ein Unterschiedsspieler, kann ein Unterschiedsspieler sein. Vorsichtig formuliert, wirkt er jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Um es mal aufs Körperliche, aufs
sein Fitnesslevel.
Fitnesslevel, das war das Wort, das ich gesucht habe, runterzubrechen. Der hat ganz schön gepumpt wie ein Maikäfer. Also das immer dann mehr Diskussionen mit den Schiedsrichtern eingelassen, anstatt sich aufs Spiel zu konzentrieren.
Ja gut, sein Tor hat er ja trotzdem gemacht.
Ja,
das war aber halt nur das eine.
Das kann er halt. Im Powerplay so eine Situation macht er. Aber dass er jetzt da noch einen mordsmäßigen Einfluss aufs Spiel von Kaufbeuren gehabt hätte oder um dem Spiel da eine Wende noch zu verpassen, das hast du nicht gesehen. Also da war Tyson McLellan war da ein ganz anderer, der Goldhelm von Kaufbeuren, der dann immer wieder angetrieben hat, immer wieder ins Angriffsdrittel rein ist. Aber es hat einfach gefehlt. Also der Abschluss war nicht da. Kaufbeuren hatte, wie der Max richtig sagt, an diesem Abend. Man hatte nicht das Gefühl, dass die selbst noch dran glauben.
Ja, ich meine, irgendwann ist auch gut. Ich meine, die sind zurückgekommen in die Serie. Das muss man sagen, Respekt. Also wenn du schon 0-3 hinten liegst in der Serie, dann den ersten Sieg einzufahren, auswärts den zweiten Sieg einzufahren.
Wie sie sich daheim den ersten geholt haben, das wissen sie aber bis heute noch nicht.
Ja, ich glaube, für die Psyche ist es aber erst einmal egal. Hauptsache, du holst das Ding. Aber ich glaube, irgendwann ist da die Kraft dann auch mal raus. Weil ich meine, du weißt ja trotzdem, dass du die schlechteren Karten hast. Du weißt trotzdem, du musst jetzt auswärts nochmal ran. Die Devils haben nach wie vor die Chance, die liegen nach wie vor vorne in der Serie. Und dann, ich glaube schon, diese recht, ja, doch deutliche Führung zum Ende des zweiten Drittels durch diese drei Verteidigertore, also eben von Rybnitzky und von Schweiger. Also ich habe es nur im Bildschirm verfolgt, also auf dem Spot Europe Stream. Ich hatte da nicht das Gefühl, dass die Mannschaft, dass der ESV Kaufbeuren noch in Gänze daran glaubt, dass sie das Ding hier nochmal drehen können. Vielleicht auch, weil die Devils an dem Tag eine zu konzentrierte Leistung geboten haben, was ihr gesagt habt. Vielleicht sogar das erste Mal in dieser Serie in der Art.
Was meiner Meinung nach auch eine Leistung des Trainerteams mit dem Chef Alan Letang ist. Die Mannschaft dann trotzdem nach diesem Rückschlag zwei Tage vorher, nach diesem emotionalen Genickschlag, den du da bekommst, in der zweiten Verlängerung, Max sagt, danach war Frustpotenzial da, aber die Mannschaft dann trotzdem wieder so einzustellen, zu fokussieren, da brauchst du erstens ja die Spieler mit der richtigen Mentalität, mit der richtigen Einstellung dazu und aber auch einen Trainer, der da die richtigen Worte findet und da war ich schon völlig vom ersten Bulli an, war da schon zu spüren, heute endet die Serie. Und das war der große Auftrag der Blue Devils. Nochmal nach Kaufbeuren, glaube ich, das wollte niemand. Nein,
da hatte keiner Bock drauf.
Und dann haben sie das auch relativ souverän runtergespielt und das ganze Ding hat noch ein paar ja, so Protagonisten hervorgebracht. Allen voran Alex-Olivier Voyer, der ja zu einem taktischen Mittel gegriffen hat. Er wurde ständig provoziert. Und als ihn dann mal Joe Cassetti der Unterschiedsspieler vielleicht auf Kaufbeurener Seite in dieser Serie ein bisschen zu arg provoziert hat, hat er den sowas von vermöbelt. Also, also da gibt es wirklich da Credits an Elke Engelmeier, die Devils-Fotografin. Die hat eine Szene eingefangen, wie Alex Voyer auf Cassetti kniet, ihn vermöbelt im Hintergrund an der Bande. Thomas Rubesch, Kapitän, bejubelt es, grölt und klatscht gegen die Bande. Ein unfassbares Bild. Aber siehste, da war,
ich sage mal, sie brauchen einen Aggressive Leader, dabei hatten sie ihn die ganze Zeit.
Ja, er war dann da. Und
er hat sich bloß verkleidet als sehr charmanter, intelligenter, junger Kanadier.
Ja, und hat dann da Joe Cassetti auch aus dem Spiel genommen. Muss man so sagen, Joe Cassetti war der Unterschiedsspieler. Ich glaube, bei dem Spiel in Weiden mit 6, 7 Punkten. Dann in Kaufbeuren wieder unter den Torschützen. Und nach dieser Voyer-Prügelattacke.
Das war im ersten Drittel noch.
Es war zum Ende des ersten Drittels.
5 Sekunden vor Ende.
Ganz knapp. Ja. Genau, sie sind gar nicht mehr auf die Strafbank, weil der Voyer gesagt hat, was soll ich jetzt, ist eh gleich hier zu Ende. Und sind dann gleich raus und man sieht richtig, wie Voyer auch die Handknöchel da lädiert waren. Also der hat da richtig, der hat ihn 2, 3 Mal sauer erwischt. Und man muss davon kein Fan sein, bin ich nicht, das habe ich hier schon oft genug gesagt. Aber in diesem Moment den Unterschiedsspieler auf der Seite des Gegners rausnehmen, war vielleicht ein ganz geschickter Schachzug auch von Alex Olivier. Voyer, wie gesagt, einer der prägenden Figuren. Nicht jetzt, was spielerisch betrifft, sondern ja, spielentscheidend durch andere Aktionen dazu beigetragen haben, dass die Blue Devils das Spiel gewinnen und die Liga halten. Wer auch überraschend gefeiert wurde, das war Michael McNiven, der wieder sowohl in Kaufbeuern als auch in Weiden eine sehr starke Leistung im Tor gebracht hat. Nach seinem etwas schwächeren Spiel, wie wir letzte Woche hier besprochen haben, zu Hause in Weiden, hat die nächsten beiden Spiele wieder sehr, sehr gut gemacht. Und Michael McNiven stand die letzten Wochen sehr, sehr in der Kritik. Vor allem in den sozialen Medien wurde immer wieder kritisiert, jede seiner Aktionen auf irgendwas Negatives hin untersucht. Wir haben ja schon oft gesagt, ja, auch wir sehen ihn kritisch, aber die Heftigkeit der Reaktion in den sozialen Medien war so nicht gerechtfertigt. Und dann, sieh da, es war Ostern, es geschehen Wunder. Michael McNiven wurde gefeiert. Von der Kurve, von der Fankurve, dieser Dart-Fansong, oh Michael von Gerwen, haben es umgedichtet auf oh Michael McNiven. Und ja, war selber etwas peinlich berührt, nicht peinlich berührt, war es falsch, aber es war ihm etwas unangenehm, es hat ein bisschen gedauert, bis er dann wirklich vor die Kurve getreten ist. Mit einem Bier in der Hand hat er sich dann trotzdem feiern lassen und war dann trotzdem für alle, glaube ich, ein versöhnlicher Abschied hier aus dieser vermaledeiten Saison.
Aber ich denke, du hast ja sowohl bei dem Spiel wie auch teilweise schon bei den vorigen Spielen auch gesehen, wie seine Teamkollegen, wie seine Mannschaftskameraden zu ihm stehen, wie die nach einem Sieg halt sofort zu ihm fahren und ihn herzen und ihn feiern. Also es ist ja doch ein Zeichen für seinen Stellenwert in der Mannschaft.
Absolut. Und wer mich oder uns alle seit er da ist, eigentlich, wem er gefällt, wer uns begeistert mit seinem Einsatz, ist ein Neuer, ist Dennis Miller, der aus der Oberliga gekommen ist und der da vor allem jetzt nach dem Ausfall von Paul Vincenz in den letzten beiden Spielen da in diese Reihe mit Noah Samanski und Tyler Ward gerutscht ist und da mit seinem Einsatz, mit seiner Kampfkraft, mit seiner Giftigkeit, die er ins Spiel bringt, da sofort die Herzen der Fans erobert hat. War toll. Ich habe danach es genutzt, das erste Mal mit Dennis Miller kurz gesprochen und er hat eine wahnsinnige Anekdote ausgepackt, warum er hier sich so schnell integriert hat. Und zwar, er war kurzzeitig der Nachbar von Alex Voyer. Und Voyer hat gesagt, ja, da kommt ein neuer Spieler, der wohnt jetzt neben mir, den muss ich irgendwie hier willkommen heißen, den lade ich ein, den bekoche ich. Dann hat Alex Voyer für ihn Steak, Kartoffeln, Paprika zubereitet und hat Dennis Miller gesagt, da wusste ich, hier fühle ich mich wohl. Und zeigt einfach aber auch, was Alex Voyer für ein Teamplayer ist. Ne? Der ist selber noch nicht so lange da, nimmt sich aber sofort der Neuzugänge an und bekocht dann Dennis Miller. Weltklasse.
Wobei Dennis Miller zu sagen, der kommt aus der Oberliga, ist natürlich,
ja, natürlich.
Technisch korrekt.
Ja.
Aber davor hat in seiner Vita schon ein paar höherklassige Stationen
gehabt. Ja, der hat ja gesagt, er kennt viele Spieler hier in Weiden, mit denen er schon vorher zusammengespielt hat. Aber rein faktisch kam er jetzt vor ein paar Wochen aus der Oberliga hierher. Dass er was auf die Spule bringt, dass er was drauf hat. Das, glaube ich, hat er hier bewiesen. Und vielleicht, wer weiß, die Gespräche laufen gerade. Vielleicht bleibt er uns ja noch länger in Weiden erhalten. Dann haben wir uns auf dem Eis, da haben wir diese Feierlichkeiten begleitet, haben ein bisschen gefilmt, ein paar Gespräche geführt. Und ich glaube, der Max hat mit dem Coach gesprochen, mit Alan Letang. Und so viel, glaube ich, kann man verraten. Das Spiel, das Interview fand in den Katakomben statt und es gab einen kleinen Interview-Crash.
War dann nicht ganz störungsfrei.
Wir waren zwischenzeitlich zu dritt. Kannst du sehen.
Na, dann hören wir mal rein.
As you said, many ups and downs, now this play down win. What kind of change did you see in the team in your time here?
I mean, I think all it is it comes down to you, like, I know what they went through all year because I've heard the stories, I've talked to a lot of people, the injuries, the ups and downs, the adversity that they faced, and, you know, right, you wanted to make the playoffs, you wanted to maybe get into the play-in rounds, whatever they wanted to get into. We talked about just rewriting their season and ending on the note that they were going to at least know that they were staying in the DEL2, and that was our goal, and they achieved it. So I hope they enjoy it, and then I hope they learn from it, and then when they come back next year, there's more motivation to, okay, we've got to dial it in, we've got to be competitive, we've got to be serious, we've got to take a step forward and not put ourselves in this position again.
The most important question.
Wir bleiben zweitklassig, der Rest ist völlig egal. Wir spielen in der Liga nächstes Jahr und alles ist gut, okay?
Machen wir.
Jetzt fahren wir.
So.
Sorry. Wer könnte das gewesen sein?
Wer war denn das jetzt hier? Also.
Max, klär uns mal auf, wie war die Situation?
Also es war ganz, ganz klassisch. Ich habe halt den Coach nach dem Spiel interviewt. Wir haben ein bisschen geredet. Er hat die Mannschaft gelobt. Er hat sich vor allem für die gefreut, weil er wusste, wie viel die durchgemacht haben in dieser Saison. Mit Verletzungspech, mit Nebenkriegsschauplätzen etc. etc. Und als ich dann ihn nach seiner eigenen Zukunft befragen wollte, hat sich Luca Gläser in die Runde gesellt. Natürlich immer ein gern gesehener Gast in allen möglichen Interviews. Und hat kurz ein Statement abgegeben, wie man, denke ich, gehört hat. Ja, und man konnte seine Freude ja quasi heraushören. Hatte ihn zu diesem Zeitpunkt natürlich auch nicht das erste Bier in der Hand wahrscheinlich, aber wenn nicht. Genau, so war die Situation. Und danach hat Alan Letang, als ich die Frage dann wiederholen durfte, hat er zu seiner Zukunft gesagt, ja, es wird in den nächsten Tagen Gespräche geben, wollte sich aber jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung festnageln lassen.
Ich nagel ihn fest, der muss bleiben.
Bin ich bei dir. Also wir haben ihn ja jetzt über den kurzen Zeitraum, den er hier ist, ja schon belagert eigentlich. Also,
Wir haben ihn intensiv kennengelernt.
Und was mich bei ihm beeindruckt hat, er hat immer wieder betont, dass er und die ganze Mannschaft daran glaubt, dass sie die richtigen Dinge tun, dass sie an den richtigen Stellschrauben drehen und dass es für ihn nur eine Frage der Zeit sein kann, bis das sich auch auf dem Eis niederschlägt. Zugegeben war jetzt gegen Kaufbeuren, war jetzt, ob das sich so auch auf dem Eis gegen Krefeld niedergeschlagen hätte, weiß ich nicht. Aber er sollte recht behalten, die Mannschaft hat in den entscheidenden Spielen, mit kleinen Ausnahmen, das Gesicht gezeigt, das nötig war, um die Klasse zu halten, und er hat damit recht behalten und ich traue es ihm auch zu, mit seiner Vita und mit seiner Art und Weise eine Weidner Mannschaft aufzubauen und zu leiten, die in der DL2 erfolgreich sein konnte.
Und das ist richtig, jetzt ging es nur darum, die Liga zu halten. Und das war eben sein Goal, wie er sagt. Nur darum ging es und darauf hat er alles ausgerichtet. Er hat auch in einem der letzten Gespräche gesagt, dass er es vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, wie angenockt diese Mannschaft war. Aber spannend für mich wäre es jetzt zu sehen, wenn Alan Letang von Anfang an bei der Zusammenstellung des Kaders mitreden darf, diese Mannschaft über den Sommer vorbereiten darf, sprich Fitnesszustand, Vorbereitungstraining etc. alles steuern kann, eine komplette Eisvorbereitung mit dieser Mannschaft macht, inklusive Testspielen, und dann in der Saison startet. Ich würde es einfach gern sehen, wie das funktioniert, weil sein Ansatz klingt immer greifbar, klingt auch für uns verständlich, die jetzt nicht täglich am Eis stehen und keine höherklassige Erfahrung hier vorzuweisen haben, wie es eben Alan Letang hat. Es klingt greifbar, es klingt nachvollziehbar und einfach, um zu sehen, wie das hier in Weiden mit einer jungen Mannschaft und man darf es nicht vergessen, am kleinsten DL2-Standort funktioniert. Das würde ich einfach gerne sehen, deswegen, ich würde mir wünschen, dass er hier bleibt. Ich glaube, Tendenz ist, weiß ich nicht, also schwierig.
Also ja. Ich war erst ein bisschen, also während dem Interview ein bisschen, ja, skeptisch, weil er gesagt hat, ja, wenn die Mannschaft nächstes Jahr oder die Spieler nächstes Jahr dann zurückkommen oder halt im Herbst, müssen sie dies und jenes machen. Aber er hat sich selber immer so ein bisschen rausgenommen, weil er halt wahrscheinlich auch noch nicht sicher ist. Aber also gefühlt, wenn es die Möglichkeit geben sollte, sollten die Blue Devils ihm diese Chance geben. Er hat sie jetzt ja immerhin mit seiner Arbeit in der Liga gehalten.
Und nichts anderes war das Ziel. Und deswegen, wie ich gerade gesagt habe, ich würde mir gerne mal über eine komplette Saison sehen, wie sein Ansatz funktioniert. Wohlweislich der Voraussetzungen, die hier herrschen. Da kommen wir gleich in so eine Art Saisonanalyse über, weil ich glaube, einer der Kardinalsfehler dieser Saison war, diesen berauschenden, begeisternden Playoff-Lauf aus der Vorsaison ins Viertelfinale gegen Krefeld, auch diese Spiele, dann diese 6 Spiele gegen Krefeld, die einfach von der Intensität, von der Qualität so außerordentlich gut waren, dass man das zum neuen Standard hier in Weiden erhoben hat. Und das als neue Benchmark, Messlatte, wie auch immer man das bezeichnen will, hochzieht. Und das ist einfach, geht an der Realität vorbei. Die Blue Devils sind der kleinste DL2-Standort. Sie können wirtschaftlich, strukturell, personell mit Schwergewichten wie Düsseldorf, wenn man sieht, wie die jetzt aufrüsten, Düsseldorf, Krefeld, Kassel, Landshut, auch Rosenheim nehme ich da mit rein. Selbst Regensburg spielt von den Möglichkeiten her in einer anderen Liga. Du hast das kleinste Stadion, du hast nicht die finanziellen Mittel, wie es andere haben. Du hast nicht diese Möglichkeiten und von daher, das, wenn man sich immer wieder bewusst macht und dann sich so wenig in die Rolle des gallischen Dorfes schlüpft, das die Großen ärgern will, das da einfach vom Spieltag 1 ums Überleben in dieser Liga kämpft. Ich glaube, das ist das Mindset, das man haben muss, um dann Jahr für Jahr in dieser Liga zu bestehen, ab und zu mal vielleicht Ausreißer nach oben haben kann. Aber im Grundlegend geht es erstmal darum, diese Liga zu halten. Und das war so ein Fehler in der Saison, dass man gesagt hat, hey, Viertelfinale gegen Krefeld, da können wir doch mithalten. Naja, dann machen wir wieder.
Und nee, wir machen sogar mehr.
Ja, wir machen noch mehr. Wir gehen ins Halbfinale.
Bei uns geht es ganz hoch hinaus.
Ja, genau. Und das, glaube ich, war so ein Kardinalfehler vom Mindset her, vom Umfeld her. Auch ich habe die Mannschaft gerne mal irgendwo anders hingeredet, wobei ich glaube, die Qualität wäre eine andere gewesen, als man sie letztendlich auf dem Eis gesehen hat. Was auch vielleicht an den Unruhen, den Querelen im Umfeld gelegen hat. Wie gesagt, Jürgen Rumrich hat das im Gespräch gesagt, das war eine unglaublich turbulente Saison. Wer sieht das vorher kommen denn mit Trainerwechsel etc., mit Verletzungen, bla bla. Und dann hat sich der Verein einfach nicht als dieses gallische Dorf präsentiert, dass er einfach in dieser Liga sein muss, sondern war nicht mehr so geschlossen wie noch in der Vorsaison. Gefühlt haben nicht mehr alle handelnden Personen den in dieselbe Richtung gezogen. Und das hat man gemerkt. Und deswegen war es eine schwierige Saison, eine turbulente Saison, die mit 1,5 blauen Augen zu Ende gegangen ist.
Ich bin mir bald sicher, dass diese strukturellen Änderungen, die sich ja während der Vorsaison ergeben haben, dass die vor allem in dieser Saison sich ausgewirkt haben. Ich glaube, man kann die Anekdote durchaus erzählen. Der Kollege Leb neben mir hat im Supermarkt mal den ehemaligen Hauptsponsor der Blue Devils getroffen.
Ja.
Und sag mal, was er gesagt hat.
Da war es mit mir Kinderspiel, oder wie irgendwie war Spruch? Da war es mit mir einfacher, gell?
Irgendwie also Stefan sowas, Ziegler. Und ich wollte darauf hinaus, weil ich glaube, die Situation war einfacher. Die Blue Devils konnten sehr selbstständig handeln, die Leute, die hier waren. Du hattest Stefan Ziegler, der dann am Ende des Tages die Rechnung bezahlt hat, auch aus Leidenschaft, ja nicht, weil er gedacht hat, er kriegt da Geld raus. Ich glaube, das haben wir schon oft genug betont. Das war schon Mäzenentum, der wollte der Mannschaft was geben, dem Verein was geben, den Fans der Region. Und das war natürlich noch einfacher jetzt, und das ist gar keine Schuldzuweisung in irgendeine Richtung, ist natürlich die Gemengelage wesentlich komplizierter. Du hast eine Birch Group, die Hauptsponsor, letztens Haupteigner ist. In der Birch Group hast du wieder verschiedene handelnde Personen. Du hast hier bei den Blue Devils in der Spielbetriebs GmbH und im e.V. wiederum verschiedene Personen. Die Kommunikation ist natürlich deutlich schwieriger, weil, sagen wir so, zwischen aus Plößberg und Weiden ist es ein bisschen näher wie aus Nordamerika nach Weiden. Ja, also es ist alles einfach komplizierter geworden und ich glaube, diese Komplexheit, die hat sich dieses Jahr erst einfach richtig, richtig ausgewirkt und ich glaube, das ist vor allem dann ein Problem, wenn du mal an Probleme stößt. Solange das gut läuft, ist es easy. Sobald du an Probleme stößt, ist es natürlich schwieriger, wenn die Strukturen dahinter A, komplizierter sind und B, noch nicht eingespielt. Ja, wenn es jetzt ein Konstrukt wäre, so mit Birch Group, was irgendwie jetzt seit 5 Jahren schon etabliert wäre und jeder würde alle Wege kennen, dann wäre das nochmal was anderes, aber war es ja nicht. Es ist ja immer noch relativ frisch geworden und dann hast du noch sowas wie viele Verletzungen, dann hast du vielleicht eine etwas unglückliche Besetzung der Conti-Stellen, dann hast du ein paar Spieler, die nicht verletzt sind, die dann aber quasi ständig Vollgas geben müssen und irgendwann völlig überspielt sind. Auf wie viel Spielminuten kam ein Tommy Max so in der Mitte der Saison im Regelfall so irgendwas um die 30, 32 Minuten hat
der, er. Der hat, red jetzt mal weiter, ich schon noch.
Der hat einen, also ich würde tippen, der hat einen 30er Durchschnitt.
Nein, das kann ich nicht.
Aber also weit weg ist 25.
Also es gab 26. Es gab eine Phase Mitte der Saison, ja, da ist er wirklich quasi immer auf dem Eis gestanden. Ja, und das bedeutet aber auch was für die Physis natürlich. Ja, irgendwann bist du dann noch durch. Und nochmal, wenn du dann aber einfach noch nicht etablierte Strukturen hast, die noch dazu etwas komplizierter sind, das macht es noch schwieriger. Dann haben wir die Buchwieser-Trennung. Buchwieser hier als Weidner hält letzten Endes als Meistertrainer, als Aufstiegstrainer, was aber dann aus diversen Gründen dann nicht mehr so gut geklappt hat. Ja, das macht es alles komplizierter. Und dann noch, wie gesagt, diese Anspruchshaltung, die auch noch formuliert wurde, dass man ja wieder quasi oben angreifen will, hat dann halt irgendwann alles nicht mehr zusammengepasst. Deswegen sehr komplizierte Saison. Am Ende mit einem, wie habe ich es gelesen, wahrscheinlich in einem von euren Artikeln, mit einem dunkelblauen Auge davongekommen. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Und es war jetzt nach wie vor nicht berauschend. Ich habe die Statistiken gerade nochmal vor mir. Die Blue Devils waren in den Playoffs nach wie vor das ineffizienteste Team, was Torschüsse und Tore angeht. Sie haben halt bloß das Glück, dass sie so viele Torschüsse hatten, dass es jetzt trotzdem noch gelangt hat gegen Kaufbeuren. Ja. Gegen Kaufbeuren. Und deswegen, naja, munter wischen, weiterschauen und jetzt wird es aber natürlich spannend. Aber bevor man da vorausschaut, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz ab in die Werbung und dann schauen wir erstmal nochmal zurück auf gestern. Da war nämlich auch was.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils. Weiden. Nach dem Tom seiner Saisonanalyse gerade schließen wir an. Ich hoffe eben nicht, dass es so, wie du es formuliert hast, Mund abputzen, weitermachen, dass man schon dazu kommt, seine Lehren aus dieser Saison zu ziehen. Und da ist für mich ein Kernpunkt, eine habe ich gesagt, Alan Letang würde ich gerne als Cheftrainer hier sehen, über eine komplette Saison. Und dann muss meiner Meinung nach alle Macht, alle sportliche Kompetenz zurück in die Hände von Jürgen Rumrich. Sprich, Kaderplanung liegt einzig und allein in seinen Händen, was sowohl die Conti-Stellen als auch die Spieler mit deutschem Pass betrifft. Das wäre ein Punkt, eine Lehre, die man daraus ziehen muss, weil so ehrlich muss man sein, das ist auch nichts Persönliches oder irgendwas, sondern die Conti-Stellen sind elementar für das Gelingen einer Saison und da lagen die Blue Devils in dieser Saison vor allem mit Zach Zekos, mit Nick Germain und mit teilweise Michael McNiven, auch wenn er hinten raus seine Qualitäten bewiesen hat, lagen sie nicht hundertprozentig richtig. Und da müssen meiner Meinung nach die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Alle sportliche Macht sollte zurück in die Hände von Jürgen Rumrich. Das wäre so eine Idee von außen. Und das führt mich aber gleich zu gestern, weil gestern war die große Saisonabschlussfeier, sprich Trikotversteigerung im Stadion in der Hans-Schröpf-Arena, war wieder eine wirklich bemerkenswerte Veranstaltung. Und da komme ich eben dazu, ein Spieler, der da überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde, war zum Beispiel ein Nick Germain gestern. Der kam nicht vor, dessen Trikot wurde nicht versteigert, als wäre der kein Teil mehr dieses Teams. Also das sind einfach Fehlgriffe auf Conti-Stellen, die man sich nicht erlauben darf, wenn man eben in der Rolle der Blue Devils als kleinster DEL2-Standort ist und man da müssen die personellen Entscheidungen sitzen und Jürgen Rumlich hat da bewiesen, dass er das kann. Auch wenn er sicherlich mal daneben lag, aber eben prozentual stimmt seine Ausbeute. Und gestern Abend dann diese Veranstaltung in der Hans-Schöpf-Arena, irre. Also Fan sein ist wahrscheinlich was Schönes, ich weiß es nicht, aber das sind schon Fans, was die für Geld in die Hand nehmen, um dann die Trikots ihrer Helden, ihrer Stars zu ersteigern, also sinnbildlich. Hoffentlich kriege ich es noch hin. Wie viel waren jetzt? 610 Euro, glaube ich, war der Tageshöchstwert für das Trikot von Tyler Ward. Und der das ersteigert hat, der war völlig aufgelöst danach. Der war völlig mit den Nerven fertig, dass er jetzt dieses Trikot ersteigert hat. Flossen Tränen, aber das ist gleich der Bogen. Tränen flossen gestern Abend nicht nur bei glücklichen Fans, die Trikots ersteigert haben, sondern auch bei Tyler Ward nicht ganz, aber bei Thomas Rubesch durchaus. Denn die Blue Devils haben gestern kurz vor dieser Veranstaltung bekannt gegeben, dass die beiden Identifikationsfiguren der letzten Jahre, Thomas Rubesch, Kapitän, und Tyler Ward sowie Co-Trainer Martin Masanetz, den Verein verlassen werden. Und ich habe dann gestern Abend den Rahmen da genützt, um Thomas Rubesch kurz abzufangen. Also bevor er jetzt die Sprachnachricht hört, diese Nachricht, die er da eingesprochen hat, das war kurz nachdem sein Trikot versteigert wurde. Und ihr müsst euch das vorstellen, Thomas Rubesch kommt da vor die Fans, sein Trikot wird hochgehalten. Und was machen die Fans? Alle erheben sich von ihren Plätzen. Es gibt Standing Ovations, applaudieren. Es gibt Thomas Rubesch Sprechchöre und das hat ihn sichtlich mitgenommen, das hat ihn bewegt. Da war er also, da hat er sich ein paar Mal irgendwo hinbeißen müssen. Und dieser Abschied, Thomas Rubesch nach, was waren das, 7 oder 8 Jahren, die er jetzt hier für die Blue Devils gespielt hat, hat ihn bewegt, wie man vielleicht auch noch an seiner Stimme hören kann, als ich danach kurz mit ihm plaudern konnte.
Danke. Danke.
What did you feel a few minutes ago when the whole ground stood up?
A lot of emotions. It's hard to leave the team after that long, especially when you like it there, you know. But as I said, it's a sport and you kind of want the new challenge sometimes. And I thought it's the right time now to try something.
But the question for us is, was it your decision?
Yes. Yes.
The Blue Devils wanted to stay you invited?
I had offer, yes.
Okay.
He had offer. Aber was sind dann die Gründe?
Ich denke,
monetärer Natur.
Ja, und ich meine, wie alt ist der Gurde?
Er wird 34.
Das heißt, wenn der jetzt noch einmal überhaupt eine neue sportliche Herausforderung annimmt, dann muss er es jetzt machen. Ja, der kann nicht sagen, ich spiele noch 5 Jahre hier und dann suche ich mir was anderes.
Er kommt aus dem Kreuzbandriss jetzt. Und
also wenn er jetzt die Chance hat, noch zu wechseln, und vielleicht verdient er woanders auch 2,50 Euro mehr. Ich würde ihm aber abnehmen, dass das allein nicht die Motivation war. Aber wenn er überhaupt in seiner Karriere nochmal woanders spielen will, dann muss er den Wechsel jetzt machen.
Also ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Er hat es zwar nicht bestätigt, dass er nach Rosenheim zu den Star Bulls geht, aber er hat immer bestätigt, dass er nächste Saison nach Weiden zurückkehren wird, in der DL2 bleibt und damit als Gegner. Und Medienberichten zufolge soll es ja für ihn zu den Star Bulls Rosenheim gehen. Aber es hat ihn bewegt. Es hat ihn, es ist ihm nicht leicht gefallen. Also deswegen, ob er jetzt so unbedingt weg wollte, weiß ich nicht. Also sportliche Entscheidung, ja, das sagt man heute danach immer so eine Floskel. Vielleicht war das Angebot von Weiden auch einfach nicht gut genug oder man hat sich hier wegen absichern wollen. Ich meine, wie man gesagt hat, der Junge wird 34, kommt aus einer schweren Verletzung, dass man erstmal schauen will, okay, wie kommt er wieder aufs Eis, wie kann er wieder Fuß fassen, kommt er wieder an sein Leistungsniveau heran, dass man da erstmal vorsichtig rangeht, könnte ich auch alles nachvollziehen. Und wenn dann ein anderer reinkommt und sagt, scheißegal, du kriegst hier, da ist er, 2,50 Euro und einen Kasten Bier, dann kann ich verstehen, dass er das annimmt. Und Thomas Rubesch ist nicht der Einzige, auch Tyler Ward wird den Verein verlassen. da klang das dann im Gespräch, habe ich jetzt nicht hier als Einspieler, aber das klang jetzt dann schon ein bisschen anders. Er hat sich zwar auch bedankt für 3 Jahre hier und für die Unterstützung und was ihm der Verein alles gegeben hat, aber er hat auch klar gesagt, nach 3 Jahren wird es mal Zeit für eine neue Herausforderung. Und ob er die jetzt 70 Kilometer weiter südlich findet von Weiden, sei mal dahingestellt. Ihn soll es Medienberichten zufolge zu den Eisbären Regensburg ziehen. Da war sein simpler Kommentar dann, no comment. Als ich gesagt habe, er bleibt auch in der DL2, so viel hat er bestätigt, dass auch er nächste Saison als Gegner nach Weiden zurückkehren wird. Aber ob er in der Oberpfalz bleibt, da wollte er no comment, da wollte er nichts dazu sagen. Aber es deutet wohl alles darauf hin, dass Tyler Ward in der Oberpfalz bleibt und nächstes Jahr ein rot-weißes Trikot tragen wird. So schmerzhaft das aus Weidner Sicht da auch sein mag. Und mit Martin Masanetz verlässt ein altgedienter, wertvoller Co-Trainer den Posten, der wird es auch spannend. Also wir brauchen für die Blue Devils jetzt, die Blue Devils brauchen hier jetzt nicht nur einen Cheftrainer, wenn er Alan Duteng heißt, sie brauchen auch einen neuen Co-Trainer. Wird alles spannend zu beobachten sein, was die nächsten Wochen da so mit sich bringen. Und Max, die Anzeichen verdichten sich, dass das nicht die einzigen Abgänge bleiben.
Das schaut so aus, ne? Ja. Also wir bleiben aber auch weiter in Bayern. Nicht die Oberpfalz, aber wir bleiben in Bayern.
Ja, denen gefällt es allen hier in Bayern.
Ja, ist auch schön. Aber die tun auf eine andere Weise weh. Bereit natürlich nicht so verdiente Spieler wie Thomas Rubisch oder vielleicht auch Tyler Ward, aber haben in dieser Saison sehr imponiert, würde ich behaupten, mit Paul Vinzenz und Noah Samanski verlassen die Blue Devils 2 Youngster.
Also der ist noch nicht offiziell, nicht, aber,
ja, aber es ist,
die Anzeichen verdichten sich.
Die sind schon sehr dicht, die Anzeichen. Ja. Also,
und lass raten, sie verlassen die Blue Devils eher von der Liga her Richtung oben.
Die wollen Erstliga-Luft schnuppern. Noah Samanski soll es zu den Ice Tigers nach Nürnberg verschlagen und Paul Vinzenz zum ERC Ingolstadt. Also natürlich auch 2 nicht ganz so schlechte Adressen, nicht so weit weg von hier.
Ja, aber schmerzhafte Verluste.
Schmerzhaft, ja. Das tut weh, aber das ist, finde ich, so ein bisschen so das Schicksal des Ausbildungsvereins. Ja. Du gibst den Jungs halt eine Bühne, wenn sie gut spielen, ist halt für dich gut, aber eigentlich auch schlecht, weil dann sind sie auch bald wieder weg. Und so ist es jetzt halt auch passiert. Siehe auch Elias Pool zum Beispiel.
Wollte ich gerade sagen, letztes Jahr war es im Elias Pool, der ebenfalls eigentlich nach Ingolstadt gegangen ist, bevor er dann gleich mal das Trampolin benutzt hat und über den großen Teich weitergesprungen ist. Aber es ist, ja, wie du sagst, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich schmerzhaft, auf der anderen Seite irgendwie auch eine Auszeichnung, wenn sich DL-Clubs immer wieder bei dir bedienen. Und ich glaube, Noah Samanski und Paul Vinzenz sind in einem Alter, wo man sagen muss, komm, Junge, mach das.
Ja, ja, wir müssen es auf jeden Fall probieren.
Da gibt es überhaupt nichts und deutet aber jetzt auch schon darauf hin, die Blue Devils, sie werden wegen einem Umbruch zu bewerkstelligen haben. Das ist im Eishockey in gewisser Weise gang und gäbe, wenn man jetzt gerade verfolgt von den Vereinen, die schon in der Sommerpause sind. 9 Abgänge hier, 10 Abgänge hier, 11 Abgänge hier. Also da darf man davon ausgehen, dass da auch bei den Blue Devils noch einiges ja, zu erwarten ist von Spielern, die den Verein verlassen werden. Und in die gleiche Richtung hat aber dann auch Jürgen Rumrich unmittelbar, nachdem der Klassenerhalt halt feststand, auf dem Eis zu mir so gesprochen, ja, nichts mit feiern jetzt. Also heute vielleicht, ja, also am Samstag, vielleicht noch am Sonntag und dann geht die Arbeit wieder los. Viel Arbeit für ihn, weil es sei ihm vieles liegen geblieben jetzt in den letzten Wochen. Als die sportliche Zukunft der Blue Devils unklar war, geht es in der DL2 weiter oder geht es doch hinab in die Oberliga? Das sind ja doch unterschiedliche Voraussetzungen vom Personal her. Und da ist Jürgen Rummelich jetzt dabei, diesen Umbruch zu bewerkstelligen. Heute ist also Dienstag, der nach Ostermontag. Das ist dann der, was haben wir heute, den 7. April. Es laufen gerade eben die sogenannten Exit-Gespräche mit Spielern, die den Verein verlassen werden. Ich glaube, die sollten heute abgeschlossen werden. Dann geht es natürlich an die Bekanntgabe. Ich denke, der nächste Schritt ist dann, wer wird Trainer? Gelingt es, Alan Letang hier zu behalten? Und dann wird es nach und nach über den Sommer gestreut werden, wer denn die Neuzugänge sind, weil ich glaube, dass die spätestens in einer Woche fixiert sein sollten. Das verlangt der Markt einfach von Jürgen Rumrich. Und mit der Kommunikation zieht sich das dann gerne über den Sommer, weil da macht kein Verein einen Hehl daraus, dass er da in der spielfreien Zeit dann auch im Gespräch bleiben will und die Neuzugänge dann gestreckt werden. Aber das heißt, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wird es spannend, bleiben, der Umbruch bei den Blue Devils, das sind die Zeichen. Jetzt wird wohl doch größer als vielleicht erwartet.
Und vermutlich nicht nur bei der Mannschaft. Also ohne da jetzt was Genaues zu sagen, aber es wird sich ja wahrscheinlich auch in der Organisation noch das eine oder andere verändern. Und ich persönlich glaube, dass sich da jetzt mal wirklich entsprechende Strukturen etablieren. Also es gibt ja Wechsel bei diesen Positionen, ich glaube nicht. Es wird ein paar Veränderungen geben, von denen wir schon wissen. Und das ist normal, weil letzten Endes ist das eine Spielbetriebs GmbH, das ist freie Wirtschaft, das ist auch normal, dass sich da was verändert. Ich glaube aber, dass da eine gewisse Struktur, eine gewisse Kontinuität irgendwann da ist, ist die Voraussetzung dafür, dass es sportlich entsprechend funktionieren kann. Wenn da im Hintergrund immer Unruhe ist, dann kannst du, glaube ich, da vorne als Jürgen Rummich und ich bin mal optimistisch als Alan Letang machen, was du willst, du wirst keinen Erfolg haben.
Das ist Grundvoraussetzung, dass es auf dem Eis funktioniert, muss abseits des Eises müssen die Strukturen klar sein. Alle handelnden Personen müssen ihre Kompetenzen kennen und müssen in eine Richtung arbeiten. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann erleben wir wieder so eine Saison, wie wir es vielleicht in jetzt gerade beendeten Spielzeit hatten. Das ist wichtig, da wird es die eine oder andere Veränderung geben. Wir warten auf die offizielle Stellungnahme. Wann das denn dann soweit ist, wann die Bekanntgabe erfolgt, dann werden wir das auch entsprechend einordnen. Und dann harren wir der Dinge, was Jürgen Rummelich dann zaubert. Und deswegen, ich hoffe, dass die Verantwortlichen von der Birch Group zu dieser Einsicht kommen. Wie ich schon mal gesagt habe, alle sportliche Macht bitte in die Hände von Jürgen Rummelich, gerne mit Zuarbeitern, aber Jürgen Rummelich hat ein unfassbares Netzwerk, ein unfassbares Know-how. Und wenn man sich mit dem über Spieler unterhält, er sagt ja selber, er kennt alle. Und es ist so. Er kennt alle und er weiß alles über Spieler. Das ist unfassbar. Deswegen hoffen wir, dass er da ein glückliches Händchen hat und dass er auch bei den Contis, die noch zu erwarten sind, ein Wörtchen mitreden darf. Denn mit Alex Olivier Voyer, Tommy Mack und Michael McNiven sind ja schon 3 von 6 möglichen Conti-Lizenzen für die kommende Saison vergeben. Und so werden wir das auch machen. Wir werden das hier weiter journalistisch begleiten, diese Entwicklungen bei den Blue Devils, vor allem personeller Natur. Und jetzt sind wir schon mal froh, dass die Saison beendet ist. War auch für uns ein anstrengendes Osterfest und freuen uns, dass wir jetzt etwas Ruhe genießen können und schauen, wer da so kommt, wer geht, wo gehen sie hin, was machen sie. Und bis dahin, wir hören uns immer wieder mal hier, werden wir eine Folge einstreuen. Unter anderem wird es demnächst wieder die Live-Folge unseres Podcasts hier bei uns im Verlagsgebäude geben. Nähere Infos dazu in der Tageszeitung oder auf onetz.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Servus.
Werbung.
This year, experience the NHL playoffs your way. Want to watch a single? Do or die Game 7, a full week of heavy-hitting back-and-forth series. Then check out Sling's 1-3 and 7-day passes. Watch the Chase for the Cup on ESPN and TNT, starting as low as $4.99. No long-term contracts or overpaying. Just live hockey at home or when you want it. Sling lets you do that. Visit sling.com to learn more.
Werbung Ende.